Mein Schatz. Nach 48 Jahren macht er, wisst ihr, dass er immer noch das Autotür für mich öffnet? Ist das nicht toll? Nach 48 Jahren glücklich verheiratet. Mit unseren Ups und Downs haben wir auch. Also erstmal guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Und es war eigentlich schon länger geplant, dass wir kommen. Und jetzt sind wir hier. Und es ist schön, dass, wie du schon erwähnt hast, Iris, es war ein toller Abend gestern, aber wir haben die Gemeinde übergeben, sagen wir so, zu unserer Tochter und Schwiegersohn, obwohl ich nenne ihn immer mein schwieriger Sohn. Es hört sich fast gleich an für uns englisch sprechende Leute. Und so haben wir ein bisschen mehr Zeit, dass wir ein bisschen mal hier gehen können und dort gehen können. Und wir sind dankbar für das, was Gott durch uns getan hat und wo wir jetzt in dieser Phase sind in unserem Leben. Ich bin eigentlich schon als kleines Mädchen, 10 Jahre alt, bin ich eigentlich in die Schweiz mit meinen Eltern. Ich bin einfach mal neugierig. Gibt es irgendjemand, der schon den Namen Jans gehört? Jans Team oder sowas, eine. Ja, das sind ein paar. Also ich bin geborener Jans. Mein Vater war der große Soloist und hat damals große Evangelisationen gehabt. Und so als kleines Mädchen habe ich schon gesehen, wie Gott Menschen zu sich gerufen hat und wie viele Menschen Jesus aufgenommen haben. Und so ging ich dann in die Bibelschule nachher, als ich älter wurde, zurück auf die Tiefebene in Kanada, die kalteste, fast die kalteste Provinz, die es in Kanada gibt, in Saskatchewan. Das ist ein indianischer Name, auf die Tiefebene. Und da kann man schon 2 Tage im Voraus sehen, wer zu Mittagessen kommt. Also echt. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe schon gewusst als ein junges Mädchen, dass Gott mir zurückhaben wollte in Deutschland. Deutschland, Schweiz. Und eben, wir wohnen in Lörrach, das ist an der schweizerischen Grenze. Und ich habe gesagt, also Gott, wenn du willst, dass ich dort zurückgehe und ein bisschen Deutsch kann ich schon und ein bisschen Baseldeutsch kann ich auch. Und so habe ich gesagt, aber Gott, du musst mir einen Mann schenken, der auch diese Berufung hat. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er überhaupt nicht mein Typ. Und ich habe gedacht, Gott, was hast du jetzt hier im Sinn? Weil ich weiß, glaube nicht, dass das so, aber er hat Geduld. Wir sind so anders wie Tag und Nacht. Und er hat Geduld gehabt und ich werde das jetzt nicht alles erzählen, sonst kommt er nie dran. Aber ihr würdet es gern wissen, gell? Ihr würdet es gern wissen, gell? Ja, auf jeden Fall habe ich ihm danach, Gott mich wirklich auf den Kopf gehauen hat und dass es in mein Herzen gerutscht hat, habe ich mich wirklich in ihm verliebt. Und wir haben dann geheiratet und waren 3 Jahre in Kanada, haben unseren ersten Sohn gehabt und kamen dann nach Deutschland. Und seit 72 sind wir hier zusammen. Und so durch die ganzen Jahre gab es seine Ups und Downs, aber meistens Ups. Weil wir immer gewusst haben, egal was auf uns zukommt, Gott wird uns durchbringen. Und das hat er auch. Und mein Lieblingsvers, wo er, das war mein Vers, auf das ich mich gehangen habe. Und das ist Philipper 4,13. Und ich leihe es euch gerne aus, aber es ist mein Vers. Und es ist Philipper 4, Vers 13. Und ich habe es immer so gesagt. Und ich weiß, ich war eine junge Frau, ich hatte 3 Kinder. Und ich wusste, es kommt gleich Besuch. Und da kommen auch Telefonanrufe, weil wir haben die Gemeinde gegründet. Das war in, ich weiß, 94 richtig gegründet, gell? Und ich wusste, also ich manchmal war einfach alles viel, viel. Und dann würde ich da stehen vor meinem Waschbecken am Spülen. Da hatte ich noch keine Spülmaschine damals noch, weil das war ein Luxus. Und dann habe ich diesen Vers. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und ich würde da stehen und sagen, ich, Gloria, wir, Gloria Fair, vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und dann würde ich sagen, ich vermag alles. Alles. Egal was es ist. Durch Christus, der mich stark macht. Und dann würde ich sagen, bis dann habe ich schon fast auswendig gehabt, ich vermag alles durch Christus, nicht durch mich, weil ich schaffe es nicht. Aber ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und dann das Letzte. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und als ich das gesagt habe, 4, 5 Mal, war ich stark. Und so jetzt, wo wir jetzt stehen, wir sind so gesegnet. Wir haben immer gebetet, dass unsere Kinder alle wirklich mit dem Herrn gehen und dass sie eine Liebe zu den Dienst haben und dass sie nicht abgeneigt sind, weil sie in einem Elternhaus groß geworden sind, wo Dienst natürlich unser Leben war und auch sehr wichtig. Aber wir haben immer dazu gesehen, dass unsere Kinder zuerst kommen. Und heute sind sie alle erwachsen. Wir haben 8 Enkelkinder. Und wir haben, unsere Kinder sind alle immer wieder im vollzeitigen Dienst gewesen. Eben unsere Tochter und ihr Mann haben die Gemeinde jetzt übernommen. Unser ältester Sohn, er arbeitet für Kenneth Copeland. Und unser jüngster Sohn, der hat 7 Jahre für Joyce Myers gearbeitet. Und er und seine Frau. Und so sehen wir die Frucht nach so vielen Jahren. Und man denkt immer, ja, wie wird das alles werden? Wie wird das sein? Und Gott bringt es durch Schritt für Schritt, weil wir uns an ihm hängen, in alle Situationen. Und er hat dazu gesehen, dass wir gesegnet sind, dass wir, weißt du, es ist einfach so, wenn man Pastorin ist. Man hat genug Dinge und manchmal Sorgen über Menschen, weil es hat mit Menschen zu tun. Dass wir nicht noch Sorge machen müssen über unsere Kinder. Wir haben gesagt, Gott, das geht nicht. Ich glaube, das ist noch schade. Es heißt sowieso, sorge dich um nichts. Aber wenn wir ehrlich sind, machen wir uns auch manchmal ein bisschen Sorgen, oder? Über dies oder jenes. Und einfach zu wissen, unsere Kinder gehen mit dem Herrn. Das ist für uns so eine Beruhigung. Und so gehen wir immer wieder mal zurück. Einmal im Jahr, unsere Enkelkinder und unsere zwei Söhne wohnen eben dort. Und wir sind gesegnet, gell? Du, Al, darf ich ein bisschen von deinem Wasser trinken? Danke. Ich trinke ein bisschen von seinem Wasser, weil dann. Und dann bin ich fertig, weil ihr wollt meinen Mann hören, das weiß ich. Aber ich habe immer was zu sagen, das ist einfach so. Er sagt, ich rede zu viel manchmal. Aber ich habe mich da schon verbessert durch die Jahre. Also ich muss wirklich sagen. Und er ist ein besserer Zuhörer als ich. Er kann besser zuhören und ich habe schon viel von ihm gelernt. Aber ich bin derjenige, der ihm auch manchmal ein bisschen einen Schubs gibt. Und so, wir sind gut füreinander. Wir sind so verschieden. Aber wir sind gut füreinander, gell, Schatz? Und ich hab dich lieb. Hab dich lieb. Also, mein Mann, Mr. Alvier. Übrigens, ihr wollt jetzt alle wissen, wie alt ich bin, gell? Weil es ist immer so, ich kenne die Frauen. Ja, wenn sie 8 Enkelkinder hatten, wenn sie jetzt schon 48 Jahre verheiratet sind und wo. Also ich bin 72. Deshalb kann er mir die Treppen hochhelfen.
Dankeschön, Gloria, und Dankeschön, Iris und Bernd. Wir haben gestern Abend einen wunderschönen Abend verbracht mit euer Pastoren und die Familie. Und das war auch toll zu sehen, wie die Familie funktioniert. Weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber Harmonie und Ruhe dort, ihr seid eine gesegnete Gemeinde. Und es ist nicht so in allen Gemeinden, wo wir immer wieder sind oder kennen, Pastorenfamilien. Also, sei lieb zu euer Pastoren. Es gibt immer etwas, worüber man meckern könnte. Das passt mir nicht, das passt mir nicht. Aber bis du selbst in der Position bist, weißt du nicht, was für eine Herausforderungen das ist, wirklich eine Gemeinde zu leiten, damit alle zufrieden sind? Nee, das geschieht nie. Du musst selbst entscheiden, das ist meine Gemeinde und wir sind gesegnet hier. Immer wieder werde ich überzeugt. Ich wusste nicht, das kam in meinem Kopf, als ich da saß. Jesus Christus ist gekommen. Und wenn ich mal eine kleine Gruppe junger Christen habe, dann stelle ich die Frage, warum ist Jesus gekommen? Ja, da kommen die Antworten, um aufs Kreuz zu sterben für uns. Oder für unsere Sünden den Preis zu bezahlen. Er ist gekommen, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können. Und ich sage, ja, das ist es. Und das Kreuz ist das Zentrum von unserer Botschaft. Aber ich sagte das noch etwas. Niemand kommt auf was anderes. Und dann sage ich, schau mal Apostelgeschichte 2 an. Jesus kam, er starb, er ist wieder auferstanden und dann kam der i-Tüpfelchen auf das, wofür er gekommen ist. Die Gemeinde wurde gegründet. Sein Leib. Und heute hat Jesus den Dienst als Haupt seiner Gemeinde. So was heute hier geschieht, an dem es Jesus sehr interessiert, ist ihm sehr wichtig. Es ist nicht nur ein Verein, es ist nicht nur eine Tradition, was wir am Sonntag machen. Paulus hat den ganzen Epheserbrief geschrieben über diesen Wunder, was die Gemeinde ist. Und so liegt die Gemeinde sehr an meinem Herzen und ich weiß an euer Pastorens Herzen, dass man eine gesunde Gemeinde baut, in dem jeder wachsen kann. Okay.
Es ist einfach so. Weil er über die Gemeinde gesprochen. Wir haben die Gemeinde gegründet und wir haben jetzt um die 450 Leute in die Gemeinde. Und warum ich das sage, ist Folgendes. Es ist nicht, weil wir alles gut und perfekt und so wunderbare Pastoren sind, aber wir sind nicht schlecht. Aber wir haben einfach nicht aufgehört. Wir haben nicht aufgehört. Gott hat uns dazu berufen und einfach für euch Wachstum, Menschen kommen, Menschen gehen, auch in eine Gemeinde, das ist so. Nicht jeder hat diesen Geschmack oder jede Kultur in die Gemeinde ist verschieden, aber es ist Gottes Gemeinde. Und so, wir bauen und bauen und hören nicht auf und hören nicht auf und wir bauen weiter und wir bauen weiter. Und Gott wird dazu sehen, dass mehr Menschen kommen. So, sei entmutigt und mach einfach weiter. Und nicht nur auf Nummern schauen, aber auch das ist gut, wenn Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Aber ich wollte es nur sagen, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir auch sehen können, was Gott durch uns getan hat. Aber das ist nicht das Wichtigste, dass er die Leben verändert und dass wir einfach weitermachen und nicht aufhören.
Dankeschön. Heute möchte ich über ein Thema sprechen und das heißt der Stress mit dem Stress. Und wir haben schon gehört, einige Zeugnisse heute. Iris, du hast davon erzählt, man geht im Lebensmittelgeschäft und was kaufe ich ein? Was soll ich nicht? Und mein Sohn, der hat Hunger und es kommt nie immer alles zusammen, so wie man das will. Und jede Person erlebt Stress in seinem Leben, in seinem Alltag. Irgendwo kommt Stress vor, oder? Nein, nicht hier in Limburg. Die Leute, die Stress haben, die sind im Süden, dort bei Lörrach, in unserer Gemeinde, ja. Das ist alles hier Picobello, so eine wunderschöne Gegend. Nein, jeder hat Stress, egal wo man schaut. Und Stress ist etwas, womit wir lernen zu leben. Wir managen unseren Stress manchmal. Aber wenn wir nicht fertig werden mit Stress in unserem Leben, es wird unser ganzes Leben beeinflussen. Es beeinflusst Beziehungen. Es beeinflusst deine Ehe. Man liest immer wieder Artikel und Berichte über Stress ist der größte Problem in einer der größten Probleme in einer Ehe, in die Beziehung. Beziehungen fallen auseinander. Zu viel Stress, zu viel Druck. Beziehungen werden beeinflusst. Gesundheit wird beeinflusst. Und da kannst du viel lesen über, wie viele Krankheiten vom Stress allein verursacht sind. Und wir tragen alle einige Stress mit uns herum. Beziehung zu Gott natürlich ist beeinflusst durch das. Manche Leute, weil wir im Alltag so viel Stress mit uns herumschleppen und wir versuchen es zu managen, weil wir so viel Stress haben, stellen wir es zur Schau. Na, wie geht's dir? Oh Mann, ich hab Stress. Warum sagt man das? Eigentlich, wenn ich das höre, drückt es eins aus zu mir. Wenn du sagst, ich hab Stress, sagt es, du kannst deine Zeit nicht richtig managen. Sag das bitte nicht. Ich habe unserer Gemeinde gesagt, ihr werdet nie hören, dass ich das sage. Ich habe Stress. Ich erzähle das noch ein bisschen. Aber man stellt es zur Schau, weil man meint, wenn man Stress hat, ist man eine sehr wichtige Person. Schau mal alles, was ich mache. Ich bin hier beschäftigt, dort beschäftigt. Alle Leute wollen was von mir. Ich habe Stress. Oh, ich wünschte, ich hätte so viel Stress, dann könnte ich auch so wichtig sein wie du. Und das Zweite, was man versucht damit zu verursachen, ist, ein bisschen Mitleid zu bekommen. Hast ein bisschen Mitleid mit mir, ich habe so viel Stress. Oh, du Armer, ja, das tut mir gut, ja, unser Ego. So, wir gewöhnen uns an diese Angewohnheiten und irgendwie kriegen wir den Stress im Griff, aber es ist immer noch da. Stell dir die Frage, woher kommt Stress? Stress kommt von verschiedenen Quellen. Wir haben Stress durch unsere Beziehungen. Wir haben schon ein bisschen über Ehe gesprochen, über Kinder. Und das ist ein sehr großer Bereich, von wo wir Stress bekommen. Besonders die Ehebeziehung. Wenn wir nicht lernen, miteinander zu reden, zu kommunizieren, aufeinander zuzugehen, respektvoll und zuzuhören. Und ich bin so dankbar, als ich mit euer Pastor sprach am Telefon über den Termin von heute, ein Terminthema. Worüber möchtest du, dass ich rede? Was sind Schwerpunkte von mir? Wir lernen in unserer Gemeinde auch viel über Ehe und Familie. Und Pastor Bernd sagte, da zwischen Iris und mir, das ist gut gedeckt in dieser Gemeinde. Ich sage, Halleluja. Eine Gemeinde, die lehrt, die Eheseminaren hält und lehrt über Ehe. So eine Krise heute. Die Ehe wird kaputt gemacht und deshalb haben Menschen so viel Stress. Beziehungen am Arbeitsplatz. Viele lieben ihren Beruf, die Aufgabe, die sie haben. Aber die Arbeitsklima, mein Chef, ich wechsle meinen Job wegen die Arbeitsklima, sagen manche. Und so, das sind Erwartungen, das sind Enttäuschungen, gemobbt und all diese Dinge verursachen Stress. Es ist ein Druck, es ist echt da. Und manche Ursachen vom Stress sind selbstverschuldet. Wie ich sagte, du kannst deine Zeit nicht managen. Finanzen ist auch ein Bereich, wo wir Stress haben und man kann seine Finanzen nicht richtig managen, falsche Entscheidungen. Man hat zu viel Monat am Ende des Geldes und so kommt man nicht klar mit dem und da ist Stress. Ich gebe zu, es ist Stress. Manchmal gibt es Umstände, worüber du keine Kontrolle hast und unerwartete Situationen kommen. Kühlschrank geht kaputt, Auto ist kaputt, brauchen Sommerreifen, man hat immer noch Winterreifen am Auto. Ich frage nicht, aber wer fährt noch mit seinen Winterreifen? Ein paar wahrscheinlich hier, ja, weil es nicht genug Finanzen. Man hat Stress, Verantwortung, egal was es ist, in der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht nur Gemeinde hat und vernachlässigt seine Ehe und seine Familie. Es verursacht Stress. Also überall findet man Quellen von Stress. Und so, wenn man Stress hat, man merkt, etwas ist nicht in Ordnung. Man lebt nicht gern mit Stress. Und ich möchte diese Aussage sagen, das haben wir schon gehabt. Stress ist nicht, geht das rückwärts hier auch, wo ist es? Eins fehlt hier. Stress ist nicht Gottes Plan für dich. Burnout ist nicht von Gott. Wenn du Burnout hast, das ist nicht von Gott gewollt. Es kommt manchmal. Das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Gottes Plan für uns ist Frieden. Innere Frieden. Das ist das, was wir wollen. Was er will für uns. Ich wurde aufmerksam über dieses Phänomen, als ich mal die Nachrichten schaute und ein Senkloch Syndrom, Sinkhole Syndrom. Hat jemand das mal von das gehört? Es geschieht oft in Florida und das ist, wo Unterirdisch ist ein Fluss. Wasser fließt dort. Und wenn alles läuft und viel Wasser fließt, alles picobello. Aber in Dürrezeiten, wo es trocken ist und nicht genug Regen, trocknen diese Flüsse aus und da ist ein Hohlraum. Und dann kracht alles zusammen. Und dann geschieht sowas, wie was wir hier haben. Plötzlich wachst du auf und morgens ist dein Auto verschwunden in einem Loch. Der Fluss ist ausgetrocknet. Der Gegendruck von dem Wasser, was normalerweise in dem Fluss, in diesen Tunnel fließt, ist nicht mehr da. Und so der Druck von außen, von oben, ist zu stark und kracht alles zusammen. Es ist interessant, geh auf YouTube und ihr seht eine ganze Reihe solcher Fotos. Und da ist ein Haus verschwunden im Senkloch. Und du wachst auf und der Nachbarshaus ist weg. Das ist eine Überraschung. Wir lachen, weil es so komisch aussieht, ja. Aber stell dir mal vor, wenn das geschieht. Der innere Stärke fehlt. Und bei uns Menschen ist das ähnlich so. Wenn der Stress von außen zu groß ist, dann kracht etwas zusammen. Und wir haben ein geistliches Senkloch bei uns. Und wir müssen das dann reparieren. Ich will nur sagen, es gibt guten Stress. Nicht allen Stress ist negativ. Ein Athlet setzt sich unter Druck, um besser zu werden. Ein Musiker übt und übt und übt, um besser zu werden. Sie setzen sich unter Druck. Das ist gut, das ist normal. Es gibt einen positiven, gesunden Stress und wir brauchen es. Nicht, dass wir sagen, so jetzt kann ich auf die faule Haut legen und meine Aufgaben zu tun. Nein, das macht mir Stress. Ich will meine Aufgaben nicht machen. Das ist es nicht. Also es gibt einen guten Stress und es gibt einen ungesunden Stress. Jetzt, wenn ein Mensch gesund innerlich ist und diese innere Flüsse, der innere Mensch stark ist, voll ist mit dem Wasser sozusagen, Wasser vom Gott in uns, dann können wir diesen Druck ertragen. Schau mal auf die Fotos. Wenn der Wasser im Fluss ist, das Haus obendrauf oder das Auto obendrauf wiegt genauso viel am Tag vorher, bevor das ausgetrocknet worden ist, als wenn der Fluss ausgetrocknet ist und es kracht zusammen. Hat sich das Haus sich verändert, der Gewicht des Haus oder das Auto? Nein. Und so deine Umstände, die werden vielleicht sich nicht verändern. Aber der innere Mensch soll gestärkt werden, damit kein Stress es kaputt machen kann. Wie war das, Chloe? Du hast den Satz gesagt. Du kannst die Umstände nicht ändern, manche, aber du kannst deine Reaktion auf die Umstände ändern. Und das ist wichtig. Und so will ich ein paar Dinge sagen über Stress und wie wir das vermeiden können oder bewältigen können. Hier ist es. Stress ist nicht Gottes Plan, das wollte ich hier sagen. Gottes Plan für uns ist Frieden im inneren Mensch. Innere Ruhe und Frieden. Das ist Gottes Plan für uns. Und lass uns diesen Vers lesen. Johannes 14, Vers 72. Merkt euch, Kapitel 14 kommt am Ende des Evangelium Johannes. Ende Jesus Leben. Weißt du, wenn du die Bibel studierst, du musst dich versetzen können in die Zeitalter, wo das geschrieben wurde, wo Jesus das gesagt hat. Die hatten nicht die Menschenrechte, so wie wir es hier haben, die Datenschutzrechte, die wir hier haben. Wir sind gut abgesichert, wir haben gute Krankenkasse und alles. Zu Zeiten, wo Jesus lebte und diese Dinge aussprach, hatten sie Frustration mit der Regierung. Wer war an der Macht? Rom. Rom regierte mit dem Schwert. Dein Leben war nicht viel wert, wenn irgendetwas Rom nicht gefallen hat. Ab mit dem Kopf. Die waren gefährliche Zeiten. Die waren gewaltige Zeiten. Tod war überall. Und so Jesus spricht diesen Vers aus, wo er anfängt über seinen, er fährt zu Himmel und der Heilige Geist wird kommen. Er sagt zu seinen Jüngern, in diese frustrierende, gefährliche Zeiten, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den auch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht. Und darüber könnte man lang nachdenken. Seid ohne Sorgen und ohne Furcht. Wenn wir voll mit Sorgen sind und Angst, wie schaffe ich das? Wie klappt das? Die Finanzen, meine Arbeitsstelle. Und man merkt, es wühlt im Herzen, im Magen. Wir sind voller Sorgen und Furcht. Und Jesus sagt, nimm mein Frieden. Merkt euch das. Frieden kann nicht genommen werden. Es wird gegeben und wir empfangen es. Es kommt von einer Quelle. Wir können es nicht selbst produzieren. Es wurde ein Wettbewerb von Kunstmalern gemacht. Und die sollten ein Bild des Friedens malen. Und der Bild, der am besten Frieden darstellt, gewinnt den Preis. Und so haben sie wunderschöne Bilder gemalt. Und ich könnte mir vorstellen, aus der Gegend hier oben, wo ihr wohnt, sind so Szenen mit einem kleinen Bach oder ein Fluss oder ein See und die Berge und die Hügel und das Grün und die Tiere. Das ist ein Bild von Frieden. Und viele solche Bilder kamen. Aber das Bild, was gewonnen hat, alle waren zuerst geschockt. Weil am Bild, da war ein Sturm. Moment. Wo ist der Frieden? Aber in Stürmen, wo die Bäume sich beugten gegen den Wind, in einen, wo zwei Äste zusammenkommen, dort war ein Vogelnest und ein Vogel saß auf dem Nest und hütet die kleinen Vögel oder die Eier. Frieden mitten im Sturm, das ist Frieden. Werden wir eine Zeit hier haben ohne Druck im Leben? Ohne Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir haben von Ehe gesprochen, sehr angegriffen. Verschiedene Arten von alternativen Lebensgemeinschaften. Ehe wird angegriffen, der Glauben wird angegriffen. Mord, Totschlag, Hass, Neid, Bitterkeit. Es ist überall um uns herum. Wie können wir Frieden haben? Wie diesen Vogel. Man hat gelernt, Sicherheit zu finden und Frieden zu haben. Wenn du zurückdenken kannst und du bist eine Weile hier, in der Gemeinde bei Jesus, du kannst dich an Israel erinnern, das Nation Israel, das Volk Israel. Die waren in Ägypten als Sklaven. Die kamen, Mose hat sie aus Ägypten gebracht. Sie sind 40 Jahre in der Wüste und dann endlich unter Josua sind sie ins verheißene Land gekommen. Und die 10 Spionen, die zuerst hineingingen in das verheißene Land, als sie aus Ägypten kamen, 12 gingen, 10 sagten, die Riesen sind zu groß. Tolle Thema, Riesen besiegen im Leben. Wie wird das geschehen? 10 kamen zurück und sagten, geht nicht. Wir haben Sorgen und wir haben Angst und keinen Frieden. Und so müssten sie 40 Jahre in die Wüste. Und so, Frieden und Ruhe ist gegründet auf Gottes Verheißungen, was er sagt. Und Leute, wir haben, auch wenn du Christ bist und du bist länger Christ, wir haben ein Problem, Gott an seinen Wort zu nehmen und glauben und vertrauen. Wir sagen, ja, ich glaube das. Gott liebt mich. Natürlich liebt er mich. Und wir wenden uns, wir gehen vom Gemeinde zurück und gehen nach Hause und wir sehen die Rechnung, die auf dem Schreibtisch liegen und wir sagen, ja, aber warum geschieht das mit mir? Wie werde ich das schaffen? Und wir haben gerade gesagt, ja, Gott liebt mich, aber ich muss mich selbst um meine eigenen Nöte kümmern. Wie schaffe ich das? Ich habe Angst, ich habe Sorgen, aber ich weiß, Jesus, du liebst mich, aber. Schau die Umstände an. Wir haben mehr Vertrauen, dass die Umstände uns verletzen können, als dass Jesus für uns versorgen wird. Ja, wie wird er das machen? Willst du Gott sagen, wie er deine Situation lösen soll? Wenn der einzige Beweis wäre, für deine Situation, das, was Gott in seinem Wort sagt, wäre das genug? Die Tatsachen, Fakten sehen anders aus. Kontoauszug sieht nicht gut aus, Minus. Schulden, die sind da. Unbezahlte Rechnungen sind da. Aber Gott sagt in Philipper 4, Vers 19, er sorgt sich um uns, erfüllt unsere Nöte nach seinem Reichtum. Ja, aber meine Rechnungen, Ich habe nicht Vertrauen auf das, was Gott sagte, weil ich sehe die Umstände. Und Gott sagt, schau auf meine Verheißungen und glaube die Verheißungen. Es wischt die Fakten nicht weg, aber es setzt was in Bewegung, damit die Lösung kommen wird. So, in Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 18, gewaltiger Abschnitt, und über das muss man auch nachsinnen. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten. Er spricht vom Volk Israel in die Wüste. Wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Gott hat Israel die Verheißung gegeben, geh ins verheißene Land. Ich habe es euch schon gegeben. Perfekt Form, grammatisch gesehen. Und perfekt Form bedeutet, es ist in der Vergangenheit geschehen, abgeschlossen mit bleibenden Ergebnissen. Gott sagte, das Land ist euer Land. Ich hab's euch gegeben. Nimm es ein. Und die 10 Spionen sagten, aber die Umstände. Und sie glaubten nicht an Gott. Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen könnten wegen des Unglaubens. Manchmal sind wir wankelmütig. Ja, wir lesen Gottes Verheißungen. Wir geben geistige Zustimmung. Und wir kehren um. Wir sind dann außer dem Gottesdienst hier. Und sehen die Situation, den Stress, das wir haben. Und wir zweifeln. Es ist leicht, im Gottesdienst zu glauben. Wir singen wunderschöne Lieder, die bauen und stärken unseren Glauben. Aber dann sind wir in die natürliche, reale Welt und irgendwie ist es dann weg. Wir glauben nicht seine Verheißungen. Ich kämpfe auch mit dem. Wir sind alle aus Fleisch und Blut, wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich, oder Furcht, Respekt, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Gott sagt, ich will euch Ruhe geben. Mitten im Stress, mitten im Durcheinander in unserer Welt. Unsere Welt ist nie so unsicher gewesen, wie es heute ist. Politisch, wirtschaftlich, in allen Bereichen. So viel Unsicherheit. Es kommen neue Krankheiten vor, wo sie keine Heilmittel haben. Man hat Angst, dass man krank wird. Man hat Angst, dass man nicht genug Geld wird. Man hat Angst von den Nordkorea, die eine Bombe herüberschicken. Nur nicht in Limburg. Die wissen, Nordkorea weiß nicht von Limburg. Hier kommt keine Bombe. Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Was hören wir hier? Glaube ich das? Vertraue ich, was Gott sagt? Wir haben einen Mangel, auch als Gläubige, Gott wirklich an seinem Wort zu vertrauen. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Es ist durch den Glauben. Da haben wir alle noch einiges zu lernen, was Glaube wirklich ist. Mehr wie geistliche Zustimmung. Er passt auf dich auf. Wir haben über Heilung gehört heute Morgen. Glaube ich das? Bist du geheilt? Ja. Ah, es tut noch weh. Mal sehen, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es nicht für mich. Wir glauben nicht. Erwarte nicht, dass du Heilung empfängst. Nimm die Verheißungen. Wir haben, wie Gloria erzählt hat, von unseren Kindern die Verheißung im Psalm 112 genommen und über unsere Kinder gebetet. Kannst du auch. Psalm 112, besonders die ersten 2 Verse. Wer Gottes Wort fürchtet und liebt und hält, die Kinder von den Gerechten werden mächtig im Lande sein. Und das haben wir immer in Anspruch genommen. Und es stellt sich raus, genau so ist es. Die haben alle verantwortungsvolle Positionen. Nimm die Verheißung in 1. Petrus 5, Vers 7 an. All euer Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Danke. Eine Person glaubt. Wir könnten alle Halleluja sagen, aber glauben wir? Weißt du, wir bringen unsere Sorgen, so wie wenn ich eine Uhr habe und es funktioniert nicht, ich bringe es zum Uhrmacher und sage, ich habe eine mach mir Sorgen über meine Uhr. Kannst du es reparieren? Sag, ja, lass es hier. Okay, okay, wann meinen Sie, wird es fertig sein? Ein paar Tagen habe ich es fertig. Okay, gut, auf Wiedersehen. Und ich nehme die Uhr wieder mit mir. Weil ich bin nicht voll überzeugt, dass er das reparieren kann. Er hat gesagt, schon. Aber irgendwie muss ich es vor mir haben, dass ich meine kaputte Uhr immer sehe und denke, es muss repariert werden, es muss repariert werden. Oh, ich habe eine kaputte Uhr. Wie wird es sein? Bring die Sorgen zu ihm und lass sie dort. Wie geht es dir, frage ich dir dann nächsten Sonntag, wenn ich dich sehe. Mir geht's gut, weil ich meine Sorgen auf den Herrn geworfen habe. Ja, was? Du hast mir letzte Woche erzählt von dieser finanziellen Herausforderung, diese Beziehung, die nicht in Ordnung ist. Macht es dir nicht Sorgen? Du bist versucht zu sagen, ja schon. Aber wenn du den Vers glaubst, dass Gott gesprochen hat, er sorgt sich um mich. Hier ist es und ich lasse es bei dir. Und dann am nächsten Augenblick, wenn in dir es will wieder hochkommen. Nein, du hast gesagt, du sorgst dich um mich. Ich habe es dir abgegeben, erledigt. 5 Minuten später kommt die kleine Stimme auf dem Schulter. Ja, aber wie wird das sein? Was wirst du mit dem machen hier? Ja, du hast recht, ich weiß. Ah, und da kommt der Unglaube. Und wenn es ein Unglaube ist, wie kann Gott wirken? Er reagiert auf Glaube, auf Vertrauen. Ich brauche meine Uhr, so weiß ich, wann ich aufhören soll, sonst macht ihr euch Sorgen. Durch Sinneserneuerung. Hier ist etwas, was du tun kannst, um deinen Stress zu lindern. Durch Sinneserneuerung stärken wir den inneren Mensch. Paulus hat es gesagt in Römer 12, Vers 2. Ihr könnt es wahrscheinlich zitieren. Deshalb orientiert euch eigentlich, überleg mal, Römerbrief. Und schau, wie es eingeteilt ist. Kapitel 1 bis 11 ist Lehre über Gerechtigkeit, über wer Jesus ist und was er getan hat. Was ist Gerechtigkeit? Wie können wir es bekommen? Warum ist es notwendig, Gerechtigkeit von Jesus zu bekommen? Und er schließt ab in Kapitel 11 und dann fängt er an, aufgrund alles, was ich jetzt gelehrt habe über Gerechtigkeit und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat dich gerecht gemacht, allein durch den Glauben, den Vertrauen auf seine Verheißungen. Und dann sagt er, deshalb, 11 Kapitel wert von Information und Wahrheiten, deshalb können wir es wiederholen, weshalb der deshalb da ist. Es würde uns gut tun. Zurück zu Römerbrief 1 bis 11 und schauen, was hat Paulus uns gelehrt? Und das baut Glauben auf. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, der Neues Leben Übersetzung, eure Denkweise soll verändert, in neue Menschen verwandeln. Durch Sinnesveränderung werdet ihr neue Menschen. Ja, glaube ich das? Wäre schön. Du glaubst es nicht. Wenn ich überzeugt bin, da fange ich an, heute etwas zu tun, damit mein Sinn verändert wird. Meine Denkweise. Wie denke ich, wenn ich Herausforderungen begegne? Oh je, oh Schreck. Gott, was? Gott, siehst du meine Probleme? Und hier sind all meine Probleme. Und Gott sagt, ich kenne das, ich wusste das, bevor du das gewusst hast. Warum erzählst du es mir? Wo ist der Glaube? An was glaubst du? Eine Frau rief mich an letzte Woche. Sie ist schon länger in der Gemeinde. Verzweifelt. Pastor Herr, und am Tränen. Was werden wir tun? Was sollen wir da machen? Die Wohnung ist weg. Und Moment. Worum geht es? Und sie hat mir erzählt letzte Woche. Sie haben eine Wohnung im Sicht in Freiburg. Es sind wenig Wohnungen dort unten in unserer Gegend, im Grenzgebiet dort. Sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Die haben eine wunderschöne Wohnung gefunden, in einem neuen Wohnblock mit Lift und so weiter. Der Mann ist nicht gesund und so war es ideal, unterstützt von der Stadt. Sie können es beziehen in ein paar Monaten. Und jetzt fällt es durch. Sie qualifizierten doch nicht. Am Boden zerstört. Und ich sagte zu ihr, ich höre wenig Glauben. Ich höre viel Problem. Und so habe ich eine Zeit mit ihr genommen und über Verheißungen gesprochen. Was hat Gott gesagt? Was hat Gott gesagt? Stimmt das oder stimmt es nicht? Ja, aber. Wenn du aber sagst, alles, was vorher war, hast du vernichtet. Es ist null. Ja, Gott sagt, er sorgt sich und kümmert sich um mich. Nein, und ich glaube es. Sag es, sprech es aus. Ihr habt eure Proklamation hier. Sprech es aus. Es tut etwas in dir. Und so eine Proklamation kann man jede Woche sagen. Und es fängt an, nichts zu bedeuten. Aber nimm es mal mit nach Heim und sinne darüber nach, was ich jetzt ausspreche. Und es soll mein, und es wird dein Leben verändern. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Da werdet ihr Weisheit haben. Statt zu jammern, oh je, oh schreck, ich habe Stress, was sollen wir tun? Durch Sinneserneuerung werden wir wissen. Wir fangen an, so zu denken, wie Gott denkt. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Wo holst du deine Information? Psalm 1, oh, gewaltiger Psalm. Nicht den Rat von den Gottlosen holen. Oder sitzen, wo die Spötter sitzen, die lästern über Gott. Überall ist es um uns herum, in den Medien, überall, in der Unterhaltung, die wir haben, gegen Gott gerichtete Gedanken. Und wir, weil wir immer da drin schwimmen, wir kommen davon nicht weg. Diese negativen Einflüsse, die eigentlich gegen Gottes Gedanken, Gottes Wege sind, die müssen rausgespült werden. Zu beschäftigt zu sein, Stress zu haben, für manche Leute wird zu einer Tugend. Schau mich an, das haben wir schon angesprochen. Durch Veränderung deiner Denkweise, durch Sinnen über Gottes Wort, wirst du dich verändert und werden wissen, was richtig ist. Und wenn du weißt, was richtig ist, du hast weniger Stress. Weil der innere Mensch stark ist. Und hier ist noch ein Vers. Oh, ich liebe diesen Vers auch. Dein Sinn fixiert auf Gottes Gedanken. Fixiert. Fixiert. Wo gehen unsere Gedanken, wenn wir Herausforderungen begegnen? Meistens auf die Umstände, die Symptome. Und wir werden über die negative Dinge denken. Römer 8, Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches, Trachten, sind fixiert auf fleischliche Dinge, weltliche Dinge, ist der Tod. Wenn wir denken, so wie unsere Arbeitskollegen, Menschen, die nicht an Gott glauben, wie so denken und so sprechen, ist es geistlich tödlich. Aber Trachten des Geistes oder nach Dinge des Geistes, Dinge, die Gott uns gegeben hat, seine Wahrheiten, aber Leben und Frieden, kein Stress. Da ist der innere Mensch vollgetankt, diese innere Flüsse sind voll. Und der Druck, der kommt von außen. Die Dinge, die Umstände, die wir miterleben, die sind noch da. Aber innerlich ist man gestärkt, weil man fixiert seine Gedanken auf geistliche Dinge, Wahrheiten, die Gott sagt über deine Situation. Kommt eine Situation und sofort gehen unsere Gedanken in diese Richtung. Hier ist ein Vers, ich würde sagen, das ist ein Basisvers für Erfolg in deinem Leben. Über Gottes Wort nachsinnen geht es. Bringt dir Erfolg und Sieg über den Stress. Josua 1,8, habe ich als Teenager gelernt. Jetzt nie vergessen. Und es begleitet mich die ganze Zeit, aber ich habe immer noch dran zu arbeiten. Lerne es auswendig. Das ist Elberfelder Übersetzung. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Damals, die jüdischen Menschen, die haben Gottes Wort gemurmelt, als sie es studierten. Sie haben gemurmelt. Das war den Weg, wie sie darüber nachgesinnt haben. Es war ständig in ihrem Mund. Sie murmelten über Gottes Wort. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das englische Wort ist meditate. Meditieren, das ist in Verruf gekommen mit den Esoterikern. Aber die Esoteriker tun eigentlich das, was diesen Vers sagt. Sie denken darüber nach, über einiges und murmeln es manchmal Sinnloses oder sie leeren ihren Kopf. Aber wir müssen unseren Kopf füllen mit Gottes Wahrheit und drauf kauen, darüber nachsinnen, damit du darauf achtest und nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann eine Verheißung kommt, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Amen. Nimm diesen Vers, lies es jeden Tag, mehrmals in die nächste Woche. Das ist ein Erfolgsrezept. Das wurde an, weißt du, an wem das geschrieben wurde? Jemand in der Bibel. Josua 1. Josua war bereit, das Volk Israel jetzt ins verheißene Land zu führen. Das begeistert mich. Stell dir mal vor, du bist Josua. Du bist kein Kriegsmensch. Du bist kein General in dem Militär. Du warst eine Hirte von Schafhirte. Durch die Wüste. Und jetzt kommt ein Anschlag auf dieses Land mit vielen feindlichen Nationen. Josua, sagt Gott, ich will mit dir reden. Du wirst dieses Volk ins verheißene Land unter viele Feinden führen. Oh, gut, wo ist mein iPad? Gott wird mir die nächsten Anweisungen geben, wie wir in diesem Land den Sieg kriegen werden. Und er flüstert zu seinen Menschen um ihn herum, hier kommt der Plan. Werden wir in der Mitte des Teilen und erst den nördlichen Teil, den südlichen, oder fangen wir südlich an und gehen nach oben. Gott wird unseren Plan geben. Und Gott sagt, setz dich hin. Willst du Erfolg? Hier ist es. Schreib dies auf. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest und nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Josua schreibt es auf. Ja, aber wo ist der Plan? Ich will den Plan haben, für wie wir das machen werden. Und Gott muss es ihm nochmals sagen. Füll deinen Verstand mit Gottes Wort. Und es fängt an, durch Nachsinnen vom Verstand ins Herz zu gehen. Und dann bist du verändert. Dann ist es wie eine Offenbarung. Jetzt begreife ich es, jetzt verstehe ich das. Und du wirst mehr und mehr solche Aha-Momente haben über Gottes Wort. Und dann wird diesen Abschnitt, was immer das ist, über Gottes Wort, das wird ein Teil von deinem Leben werden. Und niemand wird es von dir wegnehmen können. Weil du darüber nachgesinnt hast. Eine verlorene Kunst, könnte man sagen. Wir nehmen nicht Zeit dafür. Wir sind so beschäftigt mit diesen Daumenübungen, weißt du, mit diese kleinen Geräte mit Bildschirm immer. Und es muss wieder was zeigen, noch ein Bild, ein Videoclip und das und dies und jenes. Und dann setzen wir uns hin und der Flimmerkasten geht an und dann ist Werbung und. Wir sind so beschäftigt, dass wir nicht mal Zeit haben, über etwas Wertvolles nachzusinnen. Und dann diesen Vers. Ich habe diesen Vers nie gern gehabt. Wir haben es schon erwähnt. Sorge dich um nichts. Gloria, du hast es erwähnt, weiß ich. Philipper 4, 6 bis 7. Merkt euch diesen Vers gut. Sorgt euch um nichts, außer große Herausforderungen, die ihr täglich habt. Sorgt euch um nichts. Außer die kleinen Herausforderungen, die kommen, um die könnt ihr euch selbst kümmern. Sorgt euch um nichts. Denkt darüber nach. Das ist ein Befehl. Und wie oft machen wir uns Sorgen? Ich gebe dem Pastor Erlaubnis, dass wenn er dich begrüßt und sagt, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ich mache mir Sorgen über... Du sündigst, darf er sagen. Wow. Ja, wenn ich nicht Sorgen darüber mache, wer wird sich Sorgen über die Situation machen? Irgendjemand muss sich Sorgen machen. Gott kümmert sich um dich. Man, that's powerful. Sorgt euch um nichts. Und du kannst nicht in einer Ecke stehen und sagen, oh, ich werde mich nicht sorgen, keine Sorgen. Da sind sie immer noch. Sorgt euch um nichts, sondern, hier kommt es, in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Mit Gebet, Flehen und Danksagung. In meiner Situation dankbar zu sein? Du kennst meine Situation nicht. Das kann sein, ich kenne deine Situation nicht. Aber ich weiß, was du mit deiner Situation machen kannst. Das steht ganz klar. Mit Danksagung. Ich sage noch etwas über Danksagung. Und der Friede Gottes, nicht der Stress Gottes, der Friede Gottes, das Gegenteil von Stress, der allen Verstand übersteigt. Du wirst nicht rauskriegen können, ja, wieso mache ich mir keine Sorgen darüber? Wieso habe ich Frieden über diese Situation? Ich mache mir Sorgen darüber, dass ich keine Sorgen über die Situation mache. Wir sind so gewohnt, uns Sorgen zu machen. Du meinst, ich kann leben, ohne mich Sorgen zu machen? Amen. Wenn diese Wahrheit stimmt, wenn das aus Gottes Mund durch Paulus an die Philippi-Gemeinde gekommen ist und der Heilige Geist hat Paulus geführt, das zu schreiben, und das ist Gottes Wahrheit, dann muss es stimmen. Wie muss ich mein Leben ändern, damit es diese Wahrheit angepasst ist? Keine Sorgen, sondern Danksagung, Anliegen im Gebet. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Du gehst zur Arbeit und du weißt, hey, letzte Woche warst du so unter die Umstände und jetzt weißt du, es ist alles gelöst. Nein. Was ist geschehen? Ich habe meine Sorgen auf meinen liebenden Gott geworfen. Der spinnt. Der allen Verstand übersteigt. Wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. Naja, da könnten wir noch lang darüber sprechen. So wichtig. Hier ist das Letzte. Bleibe in Gottes Trainingsprozess. Was? Leute, wir sind in einem Prozess. Wir sind noch nicht vollkommen. Oder habt ihr ein paar vollkommene Leute in der Gemeinde? Ja? Oder Pastor ist vollkommen? Ja? Schön wäre es. In 1972 waren Gloria und ich auf ein Seminar in den USA in Seattle und die haben uns einen Button gegeben zum Tragen. Und dieser Button wollte das zum Ausdruck bringen. So sah es aus. Bitte hab Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Ich bin im Prozess und du bist im Prozess. Wäre gut, zum Arbeitsplatz das zu tragen, ja. Hey, was ist das? BHGMMMGIMMNNFF. Und da kannst du ein bisschen erzählen. Ich bin noch im Prozess. Ich bin noch nicht fertig. Gott ist mit mir nicht fertig. Und das wird noch lang dauern, bis er mit dir fertig ist. Stimmt? Wenn das stimmt, dann nimm den Vers, den ich am wenigsten in die Bibel gemocht habe. Ich wollte das mit einem schwarzen Stift ausradieren in meiner Bibel. Aber ich habe was dazu gelernt. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Gottes Ziel in deinem Leben ist kein Mangel. Kein Mangel. Das ist mein Ziel auch in meinem Leben. Kümmere dich um dein Leben. Ich habe genug in meinem Leben hier. Jakobus 1, 2 bis 4, die niederländische Übersetzung. Und pass auf, lies es korrekt. Der Neues Leben Übersetzung drückt es am besten aus, die Grammatik von der Ursprache. Liebe Brüder in Limburg, wenn ihr in schwierigen Situationen und Herausforderungen kommen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, und das ist nicht so in den meisten Übersetzungen, aber drückt die Wahrheit am besten aus. Ich lese es nochmals. Wenn in schwierigen oder durch schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. komisch. Wie heißt es in Luther-Übersetzung, wenn ihr in allerlei Anfechtungen kommt? Freut euch. Das macht keinen Sinn. Ich habe Schulden, ich bin krank, die Kinder sind wüst. Hui, ich freue mich. Ja, dann spinnst du wirklich. Diesen Vers sagt nicht, freut euch über diese Dinge, die geschehen, diese Anfechtungen. Und Jakobus hat an die Hebräer geschrieben, die für ihr Glauben sterben müsstet. Sie hingen an Kreuzen, sie würden wie für Nero in Teer gedunkt und als lebendige Lampen für seinen Gartenfesten gebraucht. Lass uns das nochmals lesen. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Nicht über die schwierige Situation, sondern dass euer Glaube geprüft wird. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst euer Geduld. Oh, wer möchte gern mehr Geduld haben? Ich bete auch, Herr, schenk mir Geduld, aber gib es mir sofort. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Das brauchen wir. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Kein Mangel. Wir sind im Prozess. Und wir werden im Prozess bleiben. Und wichtig ist, dass wir begreifen, wie Gott diesen Wichtig ist zu wissen, wie Gott diesen Prozess in unserem Leben anwendet. Wie er uns Geduld gibt, sodass wir zum Schluss Ausdauer haben und keinen Mangel in unserem Glaubensleben haben. Der Prozess ist durch den Alltag. Der Trainingsprozess geschieht jeden Tag, ganzen Tag. Gott trainiert dich von dem Moment, wo du aufstehst aus dem Bett. Er arbeitet an deiner Einstellung. Er gibt dir Gelegenheiten, richtig zu reagieren. Er gibt dir Gelegenheiten, deinen Sinn fixiert auf geistliche Dinge, Gedanken, die Gott hat, an einen erneuerten Sinn, dass wenn du aufstehst und du sagst, oh Mann, das regnet und ich muss mein Fahrrad zur Arbeit nehmen. Warum geschieht diesen stinkende Wetter immer. Moment, du bist im Prozess. Gott hat ein Ziel, kein Mangel. Und er erlaubt dir in dieser Situation, richtig oder falsch zu reagieren. Wie wirst du reagieren? Ja, das ist das Wetter. Was hat das mit meinem geistlichen Leben zu tun? Und Gott sagt, alles. Hier fängt es an. Was für eine Einstellung hast du über solche Kleinigkeiten? Wenn du hier keine gute Einstellung hast, wie kann ich dir vertrauen mit größeren Dingen? Wir sind im Training. Und dann kommst du zum Frühstück. Die Katze schnauzt dich an, deine Frau oder Mann schnauzt dich an. Und da kommt Gift raus aus deinem Mund. Gott sagt, du bist im Training. Ja, nicht heute, nicht jetzt. Training geschieht irgendwo in der Gemeinde oder bei der Hauskreis oder bei der Zellgruppe. Nein. Jetzt. Freut euch, wenn diese Herausforderungen kommen. Wenn in einem Gespräch jemand sagt etwas und du spürst es hier. Als Pastoren erleben wir das immer wieder, ja? Warum tun die das? Warum sagen die das? Und dann bist du gefordert, in dem Augenblick richtig zu handeln. Das Richtige zu sagen oder etwas nicht zu sagen. In dem Augenblick nicht von deinen Gefühlen und Emotionen geführt zu werden, sondern vom Geist. Es fängt mit dem Verstand und das geht im Herzen durch Gottes Wort nachsinnen. Und da kommt eine Reaktion, so wie Gott es haben will. Und dann merkst du, Wachstum, Frieden, der Stress ist weg. Und dann gehst du zu Jakobus 1 und sagst, wenn die Herausforderungen kommen, so wie ein Athlet, die freuen sich auf Training. Und der Coach sagt, um den Feld laufen, noch einmal. Hey, wir sind schon viermal rum, es ist zum Kotzen, zum Übergeben. Ja, noch einmal. Und die Sportler sagen, ja, ist gut für mich. Ich tue es, weil wir wollen gewinnen. Und sie machen nochmals eine. Runde. Die sagen nicht zum Coach, wenn er sagt, morgen um 6 Uhr morgens trainieren wir. Die sagen, hey, ich kenne den Fußballspiel-Coach. Seit Kind spiele ich an Mannschaften Fußball. Ich kenne das. Warum soll ich zum Training kommen? Es ist hart, es ist mühsam, das Wetter ist nicht gut, es ist zu heiß, es ist zu schwül draußen. Er sagt, weil wir gewinnen wollen. Die freuen sich über Training. Wir waren im Urlaub in der Schweiz, in wunderschönen Bergen. Wir trafen einen Mann und er sagte, schau mal diese Berge an. Ah, den Berg habe ich geklettert und den noch nicht, aber den kriege ich auch. Ich denke, den steilen Wand? Oh, das war eine Herausforderung für ihn. Und die Anstrengung, ihr habt Dokumentaren, Filme gesehen über Bergsteigen, der Eiger Nordwand und wie herausfordernd das ist. Und sie geben all ihre Kraft. Warum? Musst du besiegen. Und sind wir so eifrig in unserem geistlichen Leben, dass wenn die Herausforderungen kommen, wir sagen, yeah, her damit. Mit Gottes Hilfe in mir, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Gott, wir schaffen das. Egal, was du mir schmeißt, Satan, die Herausforderungen kriegen wir nicht runter. Ich kriege keinen Stress über diese Situation, weil du hast mir alles gegeben in deinem Wort. Und wenn ich die Antworten nicht weiß, dann werde ich es finden. Geh zu meinem Pastor, er hat alle Antworten. Er gibt mir die Antworten. Oder ich finde es, er führt mich in eine Richtung. Ich kriege immer wieder solche Antworten. Wo steht das Vers, Pastor L.? In deiner Bibel. Und such, lerne es zu finden, ja. Aber dann weißt du, das sind Lösungen. Und dann bist du vollkommen. Leute, wir können hier lang darüber sprechen, was, wie Gott unser Leben geführt hat, wo ich mal Blutvergiftung im Arm hatte und sah die rote Linie. Und ich kam zu Gloria und ich sagte, Gloria, wie stark ist dein Glauben? Und sie sagt, oh, wenn er das sagt, kommt eine Herausforderung. Dann kannst du dich noch daran erinnern. Und ich sagte, bis zu diesem Muttermal, wo das jetzt ist, geht die rote Linie, aber nicht weiter. Und wir waren vollgepumpt mit Gottes Wort zu der Zeit über Heilung. Es ist nicht weitergegangen. Ich habe mit Blutvergiftung von Kindheit auf zu kämpfen gehabt. Geheilt. Wir finanzielle Sachen, wo wir in den USA waren, in der Schule. Kanadier dürfen nicht in den USA arbeiten. Und es kamen Umstände um uns herum, wo die Unterstützungskreis von Freunden, die wir hatten, fiel fast alles weg von der Unterstützung. Wir dürften in den USA ein Haus kaufen, ohne Arbeitsstelle, ohne sichere Einkommen. Ja, es war ein Wunder. Jeden Semester hat Gott ein Wunder getan für uns. Bis zu der Tag, an dem werden wir nie vergessen, wo wir nichts zu essen hatten. Und drei kleine Kinder damals. Ja, wir hatten alle drei. Wirklich, ehrlich. Und Konto war leer. Telefon klingelt. Freunde von uns aus der Gemeinde. Hey, wir stellen um auf Bio-Essen und Bio-Kost. Und wir haben unsere Schränke geleert. Wir haben hier so 4, 5, 6, 7 Kartons Lebensmittel. Könnt ihr das brauchen? Her mit dem Schund. Wir essen es gern, ja. Und ich glaube, es war am selben Tag oder am nächsten Tag, rief sonst jemand anders an, der nichts wusste, wie unsere Situation war. Er sagte, mein Mann ist zum Metzger gegangen und hat einen halben Kuh geschlachtet. Wie das geht, weiß ich auch nicht, aber er hat einen halben Kuh gekauft und wir haben immer noch Fleisch vom letztes Jahr, wo wir eine Kuh geschlachtet hatten. Möchtet ihr ein paar Kartons Fleisch haben? Und immer wieder hat Gott versorgt, bis zum letzten Semester in der Schule. Wir brauchten $600. War eine teure Schule. Und wenn du nicht bezahlst, du kannst nicht studieren. Du musst beweisen können, bevor du in den Klassenzimmer gehst, du hast bezahlt. Sonntagabend. Montag war Feiertag. Dienstag fing ich an in der Schule. $600 fehlte. Gott, du hast uns jeden Semester versorgt. Wir hätten Stress haben können, aber ich weiß, wir hatten keinen Stress. Sollen wir zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen? Er sagte, Gloria, Gott hat uns versorgt mit einem Wunder jeden Semester. Sollen wir jetzt das in unsere eigenen Hände nehmen und uns durch unsere Sorgen zur Bank gehen? Für uns war das nicht richtig. Nichts gegen Kredit aufnehmen für besondere Dinge, aber die richtigen Dinge, okay? Sonntagabend, da sitzen wir, waren am Beten und darüber reden, Telefon klingelt. Co-Pastor war am Telefon. Sagt, Al. Er war Absolvent von dieser Schule, wo ich war, in Dallas. Und er sagte, ich weiß, ihr müsst am Dienstag euch anmelden. Wusstet ihr, dass vor 2 Wochen jemand $600 euch gegeben hat über die Gemeinde? Und ich sagte zu mir selbst, vor 2 Wochen? Warum hat er mich nicht früher angerufen und das gesagt? Ich hatte 2 Wochen Zeit, mich Sorgen zu machen, aber wir haben das nicht getan. Gott ist nie zu spät. Es war immer da. Und du siehst nicht, was für dich vorbereitet ist, für morgen, für die nächsten Tage. Die Menschen, die dir helfen können. Wenn wir glauben auf seine Verheißungen. Wir müssen Schluss machen. Schließ die Augen. Was hat Gott zu dir heute gesagt? Spricht er zu dir über eine Situation oder über eine Haltung, den du ändern sollst, einen Schritt, den du nehmen sollst? Ich würde empfehlen, schreib es auf irgendwo, auf ein Blatt, auf ein Zettel. Lass es dort. Ich entscheide mich heute, mehr Zeit für Gottes Wort, einen Bibelleseplan anzueignen. Das sind Tausende, kannst im Internet gehen, oder das sind Hunderte da. Aber ich werde meine Denkweise ändern. Ich werde mehr anfangen zu denken, wie Gott denkt. Ich werde Zeit nehmen, über Gottes Wort zu sinnen, wie Gloria das uns beschrieben hat. Ich vermag alles durch Christus. Sinne darüber nach. Nimm die Verse von dem Predigt heute, vom nächsten Sonntag. Da hast du so viel Stoff zum Nachsinnen. Von eurem Pastor, die Lehre. Aber welche Entscheidung wirst du treffen? Wenn du keine Entscheidung triffst, wird dein Leben sich nicht verändern. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und geh vor dem Herrn. Vielleicht bist du hier und du sagst, okay, ich werde das tun. Und alle Augen zu, niemand schaut rum. Wer hier ist dabei, jetzt in diesem Augenblick eine Entscheidung zu treffen? Kurz Hand hochhalten, damit ich es sehe. Ich will für euch beten. Ein paar. Ich wünschte dir, jeder würde seine Hand hoch machen. Aber vielleicht denkst du, was wird es mir an Zeit kosten? Was muss ich aufgeben, das zu tun? Du gibst auf ein Leben voller Erfolg. Ein Leben voller Gottes Kraft. Er will dir das erfolgreichste Leben geben, was du dir je vorstellen kannst. Ich will nicht drucken. Ich will nur anbieten. Und ich bete für euch. Vater, hier sind Menschen. Jeder im Herzen will vorwärts, will ohne Stress leben. Jeder will sein Leben verändern und will diesen Erfolg, diesen Geduld haben, den Sieg haben. Und für, besonders für die, die mit Handzeichen gesagt haben, ich bin dabei, eine Entscheidung zu treffen. Stärke sie, erinnere sie daran und ermutige sie. Und Vater, lass sie wissen, durch deine gewaltige Liebe, du bist nicht enttäuscht, wenn sie versagen, wenn sie auf die Nase fallen und sie können nicht durchhalten. Hilf sie wieder aufzustehen, dass sie deine Liebe spüren und deine Ermutigung. Und wenn jemand hier ist, der Jesus nicht kennt, du hast dein Leben nie im Glauben auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, gesetzt. Und du sagst, ich will sicher sein, dass mir meine Sünden vergeben worden sind. Und das willst du heute tun. Niemand schaut rum, ich bitte dir, wenn du nie in deinem Leben dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast und sagst, ich bin ein Sünder, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben, ich nehme dich auf. Wenn du das nie getan hast, zeig mir mit erhobener Hand, ich will für dich beten, dir helfen. Ist da jemand? Toll zu sehen, dass die ganze Gemeinde bei Jesus ist, gewaltig. Ich sehe eine Hand. Wir wollen Gemeinde beten. Und es sind vielleicht noch ein paar Leute, die das tun möchten, aber haben vielleicht nicht den Mut. Ich werde ein Gebet vorsprechen. Gemeinde, wir alle zusammen werden dieses Gebet aussprechen. Damit diese eine Person ihr Glauben durchs Gebet aussprechen kann. Komm, lass uns beten. Mein Deutsch ist nicht immer korrekt, aber bete so, wie du das haben willst. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Ich nehme dich in meinem Leben hinein. Ich nehme dich in meinem Leben hinein und verändere mich so, wie du willst. Und verändere mich so, wie du willst. In Jesu Name. Amen. Vater, ich danke dir für Entscheidungen, die getroffen worden sind in allen Richtungen hier. Dass du diese Menschen stärkst, dass wenn jemand Jesus zum ersten Mal in seinem Leben aufgenommen hat, dass sie erkennen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, dass sie Freude an der Gemeinschaft mit anderen Menschen haben und dass sie Freude an deinem Wort haben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Segne euch, Pastor. Ich weiß, ich habe lang geschwätzt heute, aber Entschuldigung.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.